Herzlich willkommen im Praxisflüsterer Podcast Staffel 1 Legenden.
Wenn wir aber zurückschauen, das betrifft uns beide, dann hat dieses Buch schon auch ein Stück weit unser Berufsleben verändert, sogar ganz deutlich verändert. Das tatsächlich, da gibt es ein Vorher-Nachher und das treibt uns schon auch in der Richtung an, sowas nochmal zu machen. In einer ganz anderen Form, in einer ganz anderen Richtung, inhaltlich ganz anders, sage ich mal, aufgestellt, aber nichtdestotrotz ist uns das sogar noch ein Anliegen. Irgendwann wird sowas noch kommen. Das ist fast eine Herzensangelegenheit.
Meine heutigen Gäste sind Professor Dr. Markus Hürzeler und Dr. Otto Zur aus München. Hürzeler und Zur, wie man sie eigentlich nur im Synonym kennt, sind die reichweitenstärksten Zahnärzte, die es in Deutschland gibt. Und auch in der Welt sind sie in der absoluten Champions League. Über 60.000 Gefolgsleute, neudeutsch Follower auf Instagram, folgen ihren Wegen. Aber nicht nur so erreichen sie ihre Leute mit ihrem Buch Plastisch-ästhetische Parodontal- und Implantatchirurgie, ein mikrochirurgisches Konzept, erreichen sie weltweit in über 20 Sprachräumen die Menschen. In mehrfacher Auflage gedruckt, sollte es nach meinen Informationen das am meisten verkaufteste und umsatzstärkste dentale Buch weltweit sein. Wie es die beiden Herren zum Exportschlager und Stolz der deutschen Zahnärztelandschaft gebracht haben, was sie auszeichnet, was sie anders machen als andere und wo sie überall Pioniere, Vordenker und Visionäre waren, das erzählen sie mir im heutigen Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen im Praxisflüsterer Legenden Podcast. Ich begrüße euch recht herzlich. Erzählt mal, wer seid ihr, wo kommt ihr her?
Also ich bin der Markus Hürzeler. Ich komme, wie der Name eigentlich schon sagt, aus der Schweiz, was viele gar nicht mehr wissen. Meistens sagen, der kommt aus München, ist ein Münchner, sogar auf den Programmen steht heute sehr oft, der kommt aus Deutschland, aber ursprünglich komme ich aus der Schweiz. Bin in Schaffhausen, das ist ja nahe an der deutschen Grenze. Die meisten kennen den größten Wasserfall Europas, der liegt nämlich ganz nahe bei Schaffhausen, nämlich der Rheinfall. Da bin ich geboren und aufgewachsen und habe dann meine Jugend da verbracht und bin dann in das sehr nahe Zürich gegangen. Zürich ist ungefähr 50 Kilometer weg von Schaffhausen. Das war damals natürlich 1978, 79, wo ich angefangen habe zu studieren. Eine sehr, sehr lange Distanz. Heute ist das natürlich keine große Distanz mehr. Da fährt eigentlich die S-Bahn schon hin. Damals gab es nicht so viele Züge. Und ich habe damals dann angefangen zu studieren in Zürich, Zahnmedizin an der Universität in Zürich. Und habe dann mein Zahnmedizinstudium über 5 Jahre gemacht. In der Zeit habe ich nebendran immer sehr viel Sport gemacht. Sport war eines meiner größten Hobbys. Es war eigentlich sehr oft die Diskussion zwischen meinen Eltern und mir, was ich studieren soll, weil beide meine Eltern sind auch Zahnärzte. Und da wollte ich als Junge immer logischerweise nicht das machen, was meine Eltern machen. Und habe mich eigentlich ein bisschen gesträubt gegen Zahnmedizin und wollte eigentlich immer Sportmedizin machen, weil ich so fanatisch in Sport war, habe ich gedacht, das macht Sinn. Ich habe mich dann, wie so viele Jugendlichen, auch in eine Berufsberatung begeben und der Berater kam, damals ging das sehr lang, das war eine Berufsbahn über 5 Tage, war jetzt nicht nur einfach mal so 2-3 Stunden reden mit jemandem, sondern eine 5-tägige Evaluation bis 4 Tage lang, bis zum 5. Tag, wo dann die Eltern dazu kamen. Und dieser Berufsberater kam dann tatsächlich zum Schluss, dass Zahnmedizin mein Beruf wäre. Und aufgrund dessen, ganz ehrlich, habe ich dann entschieden, trotzdem Zahnmedizin zu studieren. Und wie sich dann gezeigt hat, schon im ersten 2 Jahren war es noch relativ schwer, weil man da ja zusammen mit den Medizinern studiert. Wie eigentlich auch in Deutschland. Nein, in Deutschland ist nicht ganz so separiert, aber in der Schweiz war das ganz klar. Die ersten 2 Jahre waren wir zusammen mit den Medizinern. Da war ich noch nicht so Feuer und Flamme. Im 3. Jahr, wo wir dann die Zahnmediziner separiert wurden von den Allgemeinmedizinern, da ging es dann bei mir wirklich los mit dem Euphorismus und das ist meins, das ist meine Passion, das ist meine Leidenschaft und bin dann verrückt geworden nach Zahnmedizin, kann man fast sagen, was mich sicherlich mein ganzes Leben jetzt, mein berufliches Leben weiterverfolgt hat und ich das immer noch heute mit Leidenschaft und Passion mache. Ja, dann habe ich dann mein Studium erfolgreich abgeschlossen, war relativ jung. Und ich kann mich noch erinnern, Staatsexamensfeier war am Freitag, an einem Freitag, das war 1984. Und am Montag war ich dann Assistent auf der Abteilung. Also von einer irgendwelchen Ferien nehmen und mal jetzt nach dem Studium gelassen irgendwas genießen. Das war für mich genießen. Also gleich Assistent zu werden auf der Abteilung Parodontologie damals, Kardiologie und Parodontologie in Zürich, war für mich das Größte und ich brauchte eigentlich keine Pause nach dem Studium. Für mich war das kein Muss, das war für mich super, jetzt geht's weiter, jetzt kommt der nächste Schritt. Ich brauche gar keine, aber das liebe ich, das will ich mein Leben lang machen und so bin ich dann so in diese Lehrtätigkeit gleich eingestiegen, wobei das natürlich nicht so einfach ist, wenn man da am Freitag noch Student ist oder Abschluss macht und dann am Montag sollte man die Studenten gleich ausbilden. Das ist natürlich nicht der optimale Weg. Das sehe ich heute auch so. Aber man beginnt dann auch als Assistent in der Vorklinik. Da ging es einigermaßen. Und dann habe ich das Privileg gehabt, nach 2, 3 Jahren gleichzeitig auf 2 Abteilungen Assistent zu sein. Das ist auch eine große Ausnahme gewesen. Das gab es dann eigentlich nie mehr. Ich konnte gleichzeitig nach 2, 3 Jahren auf der Abteilung Parodontologie und auf der Abteilung Prothetik bei Professor Scherer damals sein. Und das hat mir natürlich auch sehr, sehr viel gebracht. Das war für mich ein Glück, muss man sagen. Und ich konnte von beiden Seiten viel lernen. Es war auch nicht einfach, weil natürlich die Chefs damals nicht oft einer Meinung waren, die sich eigentlich bekriegt haben. Und man war dann als Assistent so dazwischen. Aber wenn man das clever gemacht hat, hat man natürlich nur Vorteile gehabt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Sag mal, haben deine Eltern, die beide Zahnärzte waren, haben die eine eigene Praxis gehabt oder waren sie auch in der Lehre tätig?
Mein Vater war eigentlich ein Pionier, sage ich. Er ist 1957 zusammen mit meiner Mutter, mein Vater war auch Assistent auf der gleichen Abteilung bei Müllermann, Professor Müllermann in Zürich und ist dann nach Rochester gegangen, 1957 mit dem Schiff. Das war eine 14-tägige Reise, also zuerst mit dem Zug aus Zürich nach Bremen und dann mit dem Schiff 10 Tage aus Bremen nach New York. Und dann nach Rochester. Also das waren noch ein bisschen andere Abenteuer, wie wir heute haben. Und er ist damals auf die Abteilung Parodontologie gegangen bei Professor Zander, auch ein sehr bekannter Mann aus Zürich, bekannt in den USA. Zander hat ihn aufgenommen, auch auf der Abteilung für Parodontologie, Department of Paleontology. Und da hat er dann sogar auch was publiziert über Zement, Dicken an Zähnen und war dann 2 Jahre da drüben mit meiner Mutter, die damals auch, die hat aber noch weiter sich ausgebildet in der Kinderzahnheilkunde in Rochester. Und er kam dann zurück und war dann wieder bei Professor, den kennt man auch sehr gut, Gerber, auch in Zürich, auf der Abteilung. Aber sein Vater ist auch Zahnarzt gewesen, also mein Großvater. Und der hat eine Praxis gehabt in Schaffhausen. Und da gab es dann ein bisschen dieser Twist, der früher sicherlich etwas stärker war, wo der Vater dann sagt so, Junge, jetzt ist Zeit, komm nach Hause, übernimm meine Praxis langsam. Und deine Spielereien da an der Uni, die zählen hier nicht mehr. Das hat zum Glück mein Vater dann Er hätte wahrscheinlich auch keine Chance gehabt, muss ich sagen. Aber ich war zu emanzipiert. Ich habe gesagt, das war für mich nichts. Das kam für mich eigentlich fast nie in Frage. Dann habe ich mir immer sehr frühzeitig gesagt, du, ich glaube, ich mache meinen akademischen Weg. Ich möchte eigentlich später Professor an der Uni in Zürich werden. Das war mein Traum. Und deshalb hat er mir eigentlich nie diesen Wunsch geäußert gegenüber mir. Aber sein Vater hat ihn dann schon zurückgeholt nach Schaffhausen und der hat dann seine Praxis übernommen. Und ja, es war natürlich klar Tradition. Damalige Zeit war das ein bisschen anders wie heute.
Ja. Und du sagtest, du hast auch sehr gerne Sport gemacht. Welchen Sport hast du denn damals betrieben?
Ja, damals konnte man ein bisschen mehr verschiedene Arten machen, was man heute nicht mehr kann, wie ich bei meinen Kindern sehe. Aber ich habe damals Skifahren, war ganz stark. Mein Vater kam aus Davos und Skifahren war für uns sehr früh und da war ich wirklich sehr früh dabei im Skifahren und bin dann auch ins Handball, weil wir da eigentlich die Flachländer waren in der Schweiz, weil wir in Schaffhausen gewohnt haben und die richtig guten Skifahrer haben natürlich in den Bergen gewohnt, obwohl wir immer ein Haus in Davos hatten und eigentlich unser zweites Leben war in den Bergen in Davos. Und wir sind extrem viel Ski gefahren, aber im Flachen haben wir natürlich mehr Handball gespielt und dann habe ich sehr stark Handball gespielt. Und das waren meine Hauptsportarten, wo ich wirklich kompetitiv war, auch auf sehr hohem Niveau bei beiden. Und dann hat man später weiter, ich habe schon als Junger Tennis, Squash und viele Ballsportarten gespielt. Und Sport war immer Nummer eins. Habe dann auch Triathlon gemacht, also viele Sachen gemacht. Sport war, hat mich immer begleitet und das haben wir auch unseren Kindern heute weitergegeben. Die sind auch in dieses Gebiet vielleicht zu stark fast, aber Sport ist sicher ein Teil von beiden, von meiner Frau und mir immer gewesen.
Ja, sehr interessant. Lieber Otto, erzähl du doch mal, wie bist du zur Zahnmedizin gekommen? Oder stell dich einfach mal vor, wo kommst du her?
Ja, mein Name ist Otto Zur. Das ist vielleicht nur für Insider sichtbar, wie der Name sagt, hat der Marc vorher gesagt, komme ich aus Bayern. Also meine ganze Familie, soweit man zurückdenken kann, ist zutiefst bayerisch. So bin ich auch aufgewachsen in Oberbayern, in Freising. Das ist eine Domstadt, ist 30 Kilometer nördlich von München in der heutigen Flughafenregion. Bin dort Kindergarten, Grundschule, Gymnasium am Domberg gegangen. Ja, bei mir war die Situation ganz anders. Ich habe überhaupt keinen zahnmedizinischen Hintergrund. Ich bin auch nicht so strukturiert in die Zahnmedizin gerutscht, wie es bei Marc offensichtlich der Fall war, mit einer ganz klaren Analyse. Bei mir ist das wirklich aus der Not geboren. Ich hatte in dem Alter, in dem man sich für einen Beruf entscheidet, 17, 18, 19, wirklich komplett andere Dinge im Kopf, alles andere als Zahnmedizin. Wenn wir eines gemeinsam haben, dann, wenn für mich was in Frage gekommen wäre, zu studieren, war es immer Sportmedizin. Damals ging das über die Orthopädie. Ich habe dann ein Praktikum gemacht in dem Bereich. Das war brutal, also wirklich brutal. Ich bin an einer Stunde aus dem OP wieder raus, dann war das eigentlich gestorben. Und in der Summe der Dinge auch mein Onkel, zu dem hatte ich eine recht gute Beziehung, der damals an den Unikliniken in München tätig war, hat mir dann Zahnmedizin geraten und ich habe das dann tatsächlich auch gemacht. Ich habe mich dafür beworben, habe mich für den Studienplatz angemeldet und wie dann die Dinge gelaufen sind, habe ich tatsächlich den Studienplatz, ich möchte was sagen, widerwillig angetreten und habe im Westen von Deutschland, habe in Aachen mein Studium gemacht. Es hat ziemlich lang gedauert, bis ich da auch angekommen bin in der Zahnmedizin, aber ich sage mal in der zweiten Hälfte dann doch mit einem sehr hohen Engagement. So dass ich eigentlich schon sehr klar Richtung Staatsexamen gegangen bin, dass ich den Beruf natürlich dann am Ende auch ausüben möchte. Ich bin dann von Aachen kurz zurück nach München, habe dort auch gearbeitet als Zahnarzt und bin dann im Grunde kurzerhand nach USA. Auch das war ein Stück weit aus der Not geboren. Ich wusste nicht so recht, wie man in Deutschland weiterkommt und wir hatten in Aachen einen Assistenten, kennt man heute, Sascha Jovanovic, dem wiederum einer der Studenten, meiner Mitstudenten, der war ein Jahr vor mir, nach Kalifornien gefolgt ist und dem wiederum ich dann gefolgt bin. Ich habe begonnen dann in Loma Linda und habe ein sogenanntes Preceptorship begonnen. Das heißt nichts anderes, dass man gegen Bezahlung zuschauen darf. Das war für mich ein großes Glück, weil in diesem Tummelplatz Loma Linda ist wirklich wahrlich kein schönes Fleckchen Erde, aber zahnmedizinisch war es tatsächlich ein Tummelplatz. Also von Wissenschaftlern wie Bob James, Ulf Vickersjöh, der gerade jüngst in den letzten Jahren wieder viel Bedeutung gekommen hat, der dort die Parodontologie geleitet hat, ein Peter Wörle, der dort tätig war, Bob Lee, also viele große Namen, die dort aktiv waren und wo ich einfach wirklich sehr, sehr viel, ich würde nicht sagen lernen, dafür war ich noch zu frisch, aber sehr, sehr viel Inspiration für mich selber holen konnte. Ich habe die Zeit dort genutzt, ich war ein knappes halbes Jahr in Loma Linda, mich zu bewerben an die UCLA für die Parodontologie, und das hat dann auch geklappt, so dass ich dann von Loma Linda tatsächlich an die Küste nach Santa Monica an die UCLA bin und dort meine Parodontologie-Ausbildung gemacht habe. Das war Anfang der 90er Jahre.
Wo ist die Loma Linda?
Ja, das willst du gar nicht wissen. Das ist der Ostrand von Los Angeles. Los Angeles ist ja sehr, sehr großflächig. Das ist schlussendlich über 70 Meilen von der Küste entfernt. Typische amerikanische Vorstadtgegend, Seventh-day-Adventisten geführt. Also an der Uni gab es noch nicht mal Kaffee. Also wahrlich kein schöner Platz zu leben, aber wahrlich ein schöner Platz, um zu studieren. Einfach weil tatsächlich sehr, sehr viel Wissen sich um diese Abteilung für Implantologie herum geschart hatte.
Okay, nee, sehr interessant. Und dann bist du von dort, hast du dich dann beworben an die UCLA?
Ja, Zeit genutzt und das hat auch geklappt und bin dann an die UCLA, um Parodontologie zu lernen.
In welchem Jahr bist du an die UCLA gegangen?
93, das war Anfang 1993. Und ich bin dann Anfang 1995 zurück nach München und habe dann begonnen, im Grunde dort, wo wir heute noch sind, bei dem Wolfgang Bolz und dem Hannes Wachtel, zu arbeiten, als Assistenzarzt erstmal zu arbeiten und bin dann auch dort eigentlich erst reingerutscht in die Lehre. Dort wurden damals schon Kurse angeboten, wo ich einfach als Junger, als Kleiner einfach mitmachen konnte, mithelfen konnte und natürlich auch viel lernen konnte. Und habe ich dann aber doch sehr schnell dann auch aufgrund der Umstände, das hat alles dann doch nicht ganz so geklappt, wie es ursprünglich angedacht war, habe mich dann auch wiederum eigentlich aus der Not geboren, selbstständig gemacht als Zahnarzt, auch sehr früh selbstständig gemacht. Das war bereits 1995, war ich dann in eigener Praxis in München tätig.
Okay. Kommen wir nochmal zurück zu deiner Zeit in Kalifornien. Wie lange warst du in Loma Linda?
Knappes halbes Jahr.
Okay. Und Loma Linda, da haben sich die Implantologen getummelt und an der UCLA hast du die Parodontologie kennengelernt und dort auch deinen Facharzt für Parodontologie gemacht.
Ja, okay. So ist es. Also dort es gab zu der Zeit zwei Implantologiezentren in den USA. Eins davon war in Loma Linda. Parodontologie gab es natürlich mehr Möglichkeiten. War nur eins davon an der UCLA. Aber das war das, wo ich hin wollte und ich war eigentlich auch ganz glücklich, dass es dann am Ende auch geklappt hatte.
Ja. War das damals denn schon immer so problemfrei möglich, ein Visum zu bekommen für 2 Jahre oder für in dem Fall 2,5 Jahre?
Ja. Das ist ein Studenten für Ausbildungsvisum, selbstverständlich, das war kein Problem.
Okay.
Es war eher zu finanzieren nicht ganz einfach, das war in der Zeit nicht so einfach, das lief dann über die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Auch das war eigentlich ein Glück, dass ich da am Ende auch die Mittel dafür bekommen habe.
Das heißt, deine Zeit in Loma Linda, hattest du ja schon gesagt, da musstest du für bezahlen. Wie kann man das sagen? Ja. Wie viel ist das für so ein halbes Jahr gewesen, was man da zahlen musste?
Muss ich jetzt wirklich passen? Ich weiß es nicht mehr. Das war wirklich ein Haufen Geld. Das war für mich damals sehr, sehr viel Geld. Ohne die Unterstützung meiner Eltern hätte ich es gar nicht machen können. Ja. Denn das lief tatsächlich losgelöst von einem Stipendium. Das habe ich dann erst später erhalten für die Zeit an der UCLA. Ich muss jetzt wirklich lügen, ich weiß es nicht mehr.
Nee, also dazu möchte ich dich gar nicht zwingen. Aber
Im Übrigen an der UCLA ist es noch teurer gewesen, okay, als in Loma Linda, dann in der Ausbildung. Nee. Ich weiß es nicht mehr.
Aber für die UCLA hast du dann ein Stipendium in Anspruch genommen?
Ja, Ja, okay. Ja, das war mein Glück, ja.
Ja. Oh Mensch, ja, wahnsinnig interessant. Aber Marc, du warst ja dann auch nochmal in den USA oder bist da ja auch nochmal hingegangen, richtig?
Ja, genau. Ich bin, ja, jetzt sieht man ja jetzt die ganze Entwicklung. Ich bin ja einige Jahre älter wie der Otto. Ich war ja 84 fertig im Studium und habe dann 5-6 Jahre in Zürich Assistent und Oberarzt gemacht und bin dann als Oberarzt nach Freiburg, Deutschland gegangen, zusammen mit Professor Strug damals. Wir haben dann in Freiburg die Abteilung da aufgebaut. Und wenn ich jetzt so höre, Otto, ist eigentlich 91 bin ich in die USA gegangen. Mhm. Ich bin damals nach Houston gegangen, Texas. Es war ein, also auch da, das ist auch nicht gerade eine Gegend, wo du favorisieren würdest zum Leben. Aber da habe ich das Glück, eine Assistentenstelle zu kriegen. Das war natürlich schon ein großes Glück. Das war schwierig, eine Assistentenstelle zu kriegen als Europäer an einem Department of Pediatrology in den USA. Also ich hatte da das Glück, dass ich dann hier ein Salary bekam. Also ich wurde, habe einen Lohn bekommen. Und die Möglichkeiten sind natürlich in den USA schon fantastisch, wenn es um Forschung geht. Die Forschungsmöglichkeiten waren fantastisch und damals war Professor Cafessi, der sehr bekannt ist, weil er von der Schule von Rambio kam, aus Michigan. Und er ist wirklich ein großer Gentleman in der Parodontologie, der leider gerade letztes Jahr gestorben ist, von dem ich natürlich unheimlich viel gelernt habe. Was Forschung bedeutet, wie man Forschung macht. Und es war ein so warmherziger Mensch, da hat er über alles gestimmt. Das Emotionale, das Menschliche und das Wissenschaftliche. Und dann hatte ich auch sehr große Unterstützung, weil das ist natürlich immer ein Problem in Amerika, geht es immer um Geld. Wie kriegst du Forschungsgelder für deine eigene Forschung? Und da hatte ich dann sehr große Forschung zur Unterstützung von einem ganz bekannten Deutschen, den ich hier auch gerne erwähnen möchte, von einem Pionier der deutschen Zahnheilkunde oder der deutschen Implantologie, nämlich Axel Kirsch. Und Axel hat mich extrem unterstützt. Ich kann mich erinnern, er kam dann, ich war die ersten 3 Monate sehr frustriert in Houston. Wir sind rübergekommen, meine Frau und ich, und die ersten 3 Monate ist nicht so viel gelaufen, weil ich habe Projekte geschrieben und versucht, Gelder zu kriegen von der Schweiz, aus Deutschland, aus Amerika. War sehr schwierig. Und dann kam zufälligerweise Axel, der hat einen Besuch gemacht, eigentlich nicht zu uns, nicht auf Department of Paleontology, sondern Department of Prosthodontics. Und ich habe das gehört und habe ihm dann gesagt, ich würde gerne mit ihm ein Interview, ein bisschen reden und so, was ich vorhabe. Und dann haben wir miteinander geredet und ehrlich, das war unheimlich großzügig, wie er mich dann unterstützt hat mit sehr viel Geld. Und dank dessen kann ich wirklich sagen, ist mein Ansehen an der Universität so gestiegen. Von heute auf morgen, weil ich plötzlich so viel Forschungsgelder in die Uni gebracht habe und das zählt einfach in Amerika. Und seitdem war es dann in Amerika für mich gelaufen. Das war dann der Durchbruch und ich konnte so viele Projekte machen und hatte so viel Unterstützung und unsere Art, sagen wir mal, die europäische Art, Schweizer, deutsche Art zu arbeiten, ist ein bisschen anders als die amerikanische Art. Die haben immer gesagt, der verrückte Schweizer, die Art, der arbeitet ja Tag und Nacht und ich muss ehrlich sagen, es war nicht so dramatisch, aber aus ihrer Sicht war das unfassbar und da habe ich eigentlich meine wissenschaftliche Karriere richtig angefangen und sehr viel dann auch publizieren können später. Und 93 oder Otto da eigentlich, wusste ich auch nicht genau, vom Otto an die UCLA gegangen ist, bin ich dann wieder zurück nach Deutschland und habe dann in Freiburg meine Habilitationsarbeit geschrieben. Wobei das damals auch ein bisschen anders war wie heute. Habilitationsarbeit schreiben hieß damals die Nächte durcharbeiten. Also heute weiß ich, dass da kriegen die Habilitanten immer so ein Jahr, 2 frei, wo sie dann ihre Habilitationsarbeit schreiben dürfen. Das war damals nicht so. Also ich habe am Tag die Studenten oder Assistenten ausgebildet und nachts haben wir halt an der Habilitation gearbeitet. So war das damals. Und gleichzeitig haben wir noch viele, viele junge Kinder gehabt. Wir haben viele Kinder bekommen, meine Frau und ich. Und das war, es war auch eine super Zeit. Ich muss sagen, die Unterstützung meiner Frau war natürlich Wahnsinn. Die hat immer die Kinder gehabt und ich habe Tag und Nacht gearbeitet. Aber es war, wenn man heute zurückschaut, auch wenn es scheinbar extrem viel war, was wir gearbeitet haben, nicht so belastend, weil ich habe es geliebt.
Ich meine, wenn man seine Arbeit mit Leidenschaft macht, dann fällt es einem ja auch deutlich leichter, als wenn man 37 Mal am Tag auf die Uhr schaut. Aber lass uns doch mal auf Houston eingehen. Du bist tatsächlich mit der Intention rübergegangen, dort zu forschen, richtig?
Absolut, das war mein Ziel. Nur Wissenschaft und endlich mal Projekte machen, weil ich eigentlich in den ersten Jahren in Freiburg nur in Anführungszeichen die Abteilung aufgebaut habe. Also das erzähle ich immer wieder, das gab, als ich auf die Abteilung kam, auf die Abteilung für Zahnersatzkunde damals in Freiburg mit Professor Struh, da gab es keine Parasonde auf der Abteilung. Nur so als Beispiel. Also da haben wir schon von ganz unten angefangen, das alles aufzubauen und vorbereiten. Also das war schon interessant, aber viel, viel Arbeit, sowas von der Basis aufzubauen, so eine Abteilung. Das hat schon sehr viel Zeit in Anspruch genommen, weil die Assistenten musstest du alle ausbilden, dass die auf ein gewisses Niveau kommen, dass die wirklich damals nannte man das synoptische Behandlungskonzept, wir haben auch viel publiziert darüber, aber das wollten wir natürlich auch den Studenten lehren, aber zuerst mussten wir die Assistenten ausbilden in dem Konzept, zuerst mussten die das lernen. Das hat auch mal ein, zwei Jahre gedauert, bis sie das verstanden haben, dann konnte man ehrlich die Lehre dann den Studenten erst weitergeben. Also es war schon eine tolle Zeit eigentlich, es war fast ein bisschen Pionier, kann man schon so sagen.
Das kann ich mir vorstellen. Ich finde es interessant, dass ihr beide den Weg in die USA gewählt habt, was die Zahnmedizin angeht. Ich meine, warum, Otto, hast du nicht irgendwie in Osteuropa oder Südeuropa oder irgendeine andere Uni in Deutschland ausgewählt? Warum ausgerechnet Kalifornien? Gibt es da Entwicklung, dass die dort in der Lehre, unserer Lehre in Deutschland überlegen war oder dass sie einfach eine andere Lehre gemacht haben oder dass sie spezialisierter war? Oder was hat dich da angetrieben?
Es ist so richtig, Marc war in den USA, ich war auch in den USA, aber ich sag mal, die Stoßrichtung ist natürlich, könnte gar nicht unterschiedlicher sein. Ich denke, das ist schon sehr, sehr gegenläufig. Der Marc ist angetreten mit einer klaren Intention einer akademischen Karriere und ich bin angetreten, ich wollte nicht mehr als einfach ein guter Zahnarzt werden. Also es ist schon eine sehr, sehr unterschiedliche Stoßrichtung. Der Grund, nach USA zu gehen, das ging ganz schnell, weil eigentlich in Europa es schwer war, eine strukturierte Weiterbildung in Anspruch nehmen zu können. Es war dort einfach organisiert, du konntest dich dort bewerben und wenn du am Ende die Qualifikation hattest und das bezahlen konntest, konntest du einfach diese Ausbildung in Anspruch nehmen. Das war in Europa sehr viel schwieriger, in einer strukturierten Form zu bekommen. Darum war es naheliegend, nach USA zu gehen. Hinzu kam, dass mein Interesse komischerweise von Anfang an in der Parodontologie lag und dort, würde ich mal sagen, in der Zeit die Musik einfach in den USA gespielt hat. Das heißt, es war eigentlich selbsterklärend. Nichtsdestotrotz sind unser beider Wege dann doch sehr unterschiedlich. Der Marc ist, sag ich mal, von der Universität zurück in die Praxis als Praktiker und bei mir ist es eher umgekehrt. Ich bin als Praktiker angetreten und über die Jahre mehr und mehr eben in die Lehre und auch eben in die Wissenschaft reingerutscht. Also die Wege sind sehr, sehr diametral unterschiedlich. Mhm. Die Schnittmenge ist groß, aber der zeitliche Versatz auch.
Ich meine, das ist, wenn man es von außen betrachtet, sieht man am Ende des Tages das Buch. Man sieht unglaublich viele gemeinsame Veranstaltungen. Man hört euren Namen eigentlich nur wie ein siamesischer Zwilling oder wie ein Doppelname und denkt, das sind Geschwister. Deswegen finde ich das ja so interessant, dass ihr beide eigentlich amerikanisch geprägt geworden seid für einige Jahre in der Lehre oder du in der Intention, dich als Praktiker besser zu machen. bist dann zurückgegangen nach Deutschland, hast deine Praxis gegründet nach einem Zusammenschluss. Und wann bist du dann dazugestoßen, Marc? Bei dieser spannenden Frage erlaube ich mir einen kleinen Einwurf, heute in eigener Sache. Kennen Sie die MDR, die Medical Device Regulation? Die MDR tritt zum Mai in Kraft, pandemiebedingt um ein Jahr verschoben, abgeleitet aus der EU-Richtlinie 745 aus dem Jahre 2017. Das bedeutet, dass jede niedergelassene Zahnarztpraxis, ob mit oder ohne Eigenlabor, sich anhand der Richtlinien anders sortieren, anders dokumentieren bzw. umstellen muss. Das bedeutet, dass einige To-Dos auf Sie als Zahnarztpraxis zukommen. Diese To-Dos können Sie bequem unter teampraxisflüsterer.de abrufen und auch ansonsten sich von uns dabei helfen lassen. Fakt ist, es wird überprüft. Fakt ist, Sie müssen es umsetzen. Es ist ein Pflichtsystem, es ist keine freiwillige Übung. Ich rate Ihnen, sich zeitnah damit auseinanderzusetzen. Und nun viel Spaß beim weiteren Podcast.
Ich bin dazugestoßen, ja, das Jahr ist klar, das war 97. Also ich kam aus Amerika zurück, 93, und habe dann habilitiert, 94, 95. Und dann kam die Phase, wo ich, ja, da war eine schwierige Phase an der Uni. Ich glaube, die Phase hat jeder junge Oberarzt, der vorwärts kommen will. Dann kommt es zu Problemen mit seinem Chef, und ich habe mich da sehr unwohl gefühlt. Ich war in einer Zwickmühle drin und habe dann nach Alternativen gesucht. Habe mir gesagt, irgendwie muss ich was anderes jetzt machen. Ich kann nicht mehr hier bleiben. Mein Ziel war, wie Otto das schon sagt, und ganz klar, es war, jeder wusste das eigentlich auch, ich wollte die Professurstelle in Zürich haben, die von Professor Scherer. Aber ich konnte nicht mehr so lange warten. Also der Professor Scherer war damals noch nicht, also er war immer noch im Amt und wollte auch nicht früher aufhören. Und dann habe ich gesagt, aber ich kann nicht mehr hier in der Freiburg an der Uni bleiben, und habe mich umgeschaut nach Alternativen. Ich bin natürlich auch sehr stark klinisch geprägt, das ist keine Frage, und habe dann gedacht, ja, wieso nicht jetzt mal schauen, wie das in der Praxis läuft. Und dann habe ich nach verschiedenen Praxen Ausschau gehalten, habe auch einige Gespräche mit vielen, vielen Freunden, Bekannten in Zürich, in Deutschland, über ganz Deutschland verteilt, und kann mich gut erinnern, ich hatte da Kontakte schon zu Holz Wachtel über eine Veranstaltung, die sie jedes Jahr gemacht haben, Ende des Jahres, und hatte dann ein paar Einladungen von denen. Und das war dann 96, wo ich da einen Vortrag gemacht habe wieder mal. Hatte schon Jahre vorher schon Vorträge gemacht bei diesem Meeting, das immer vor Weihnachten stattgefunden hat. Und 96 habe ich dann Otto kennengelernt. Und ja, das weiß ich noch ganz genau. Das war in einer Bar, Otto, das weißt du auch noch, neben Bayerischen Hof. Das ist, Otto hat sich sehr gut ausgekannt, natürlich in Deutschland. Und die haben mir ein Angebot gemacht, dass ich zu ihnen kommen sollte. Ich war aber noch nicht so überzeugt, weil ich hatte einige Angebote. Und dann habe ich Otto eingeladen in der Bar am Samstagabend nach diesem Meeting. Und das war eigentlich die Geburtsstunde des Teams Hürzel dazu, ganz klar. Das war dieses Gespräch in dieser Bar, sehr dunkle Bar. Otto, wie heißt der Name? Du weißt das natürlich besser wie ich.
Es war keine Bar, doch. Es war auch nicht im Bayerischen Hof.
Nee, es war neben Bayerischen. Es war neben dem Bayerischen
Hof. Nein,
ganz
nein,
nah. Oh, nein. Ich weiß doch genau, was es war. Aber spielt ja keine Rolle. Auf jeden Fall haben wir uns an diesem Abend besprochen, und ich war von Anfang an, das war die Geburtsstunde von uns, war ich fasziniert von Otto. Von seiner Art, von seinem, ja, er hatte was Mystisches für mich. Und das war etwas, was ich gesucht habe. Ein Junge, der wirklich für mich sehr weit war, für die damalige Zeit, von einem Jungen. Und mich hat da was fasziniert an ihm. Was ich ja dann, ich habe mein ganzes Leben immer Bauchentscheidungen gefällt. Ich bin nie so einer gewesen, der, okay, jetzt kommt das, wegen dem und dem, und jetzt mache ich das, wegen dem und dem. Ich habe unheimlich viel auf meinen Bauch gehört. Und ich kam zurück dann und habe zu meiner Frau gesagt, das ist es. Dem Menschen möchte ich zusammenarbeiten. Und das ging natürlich zuerst über Wolfgang Bolz und Hannes Wachtel. Aber wo ich dann angefangen habe, ist von Tag Null an, war ich eigentlich mit Otto verbandelt. Und da hat das angefangen mit uns zwei.
Das heißt, dann habt ihr euch da 97 zusammengesetzt, dann wart ihr erst in der Viererpraxis und das habt ihr dann eine ganze Zeit lang ja auch zusammen in der Viererpraxis gemacht, richtig?
Also das ist natürlich eine längere Geschichte. Ich weiß, das passt wahrscheinlich wirklich nicht in den Rahmen. Also die Situation war ja dann doch so, dass der Marc einfach mit mir gesprochen hat. Ich kannte die beiden ja, ich war ja dort, wie gesagt, als Assistent tätig und konnte ihm dann doch schon sagen, wie es ist und ihm einen guten Rat geben, der dann dazu geführt hat, dass er tatsächlich dort begonnen hat. Bis wir dann tatsächlich gemeinsam in einer Praxis waren, sind ja nochmal 2 Jahre vergangen. In der Zeit davor haben wir quasi lose kooperiert. Für mich war das einfach, ich sage es einfach mal so, toll. Wie soll ich das erklären? Wenn man in unserem Fachbereich von sowas sprechen kann, war der Marc in der Zeit bereits mitten in der Szene ein Superstar, wenn man das so nennt. Und ich war ein junger Nicht-Zahnarzt und ich konnte einfach da für mich unheimlich viel Inspiration wegstreichen. Und das war toll. Wir haben dann auch, selbst in der Zeit, wo wir noch nicht zusammen unter einem Dach gearbeitet haben, viel Patienten hin und her geschoben, haben auch dann schon begonnen zu fotografieren. Und das war für mich ein unglaublicher Drive. Noch mehr. Ich war damals schon in den Zähnen wirklich, ich möchte nicht sagen besessen, aber schon extrem engagiert, da vorwärts zu kommen. Aber das war dann nochmal was. Das war dann, hat dann eine Eigendynamik angenommen. Die, ja, das war einfach fantastisch. Und dann war es eigentlich die logische Konsequenz, dass wir irgendwie versuchen, ganz zusammenzukommen. Und das ist dann tatsächlich unter dem Dach dieser Vierergemeinschaft Realität geworden. 1999.
Okay. Das heißt, ihr habt damals schon, wie du sagtest, mit Fotografieren, das heißt, ihr habt damals schon angefangen, sehr detailreich die Fälle wahrscheinlich zu dokumentieren. Habt ihr angefangen, um die Fälle zu sammeln und aus den Fällen ja etwas zu entwickeln, oder?
Ja. Ja, es war, also ich, wenn ich jetzt mal auf mich bezogen nochmal dann in dieser Vierergemeinschaft, habe ich natürlich eine Chance bekommen, die für mich wirklich wahrscheinlich in einer normalen Praxisumgebung, das wäre erst unmöglich gewesen. Ich konnte mich dort in mein Zimmer zurückziehen und konnte im Grunde unbehelligt von irgendeinem Druck Patienten so gut wie es irgendwie ging, bis zum Schluss, bis ins letzte Detail. Ich möchte nicht sagen, unabhängig von irgendeinem wirtschaftlichen Druck, aber schon stark unterstützt von den anderen dreien, wirklich alles, was ich konnte, ausreizen und fotografieren und Material generieren, dann auch gemeinsam mit Marc. Das war für mich als junger Zahnarzt schon wirklich eine ganz besondere Möglichkeit, die es vielleicht sonst nur an der Universität gibt. Und das hat meinen Weg schon auch geprägt, gar keine Frage. Das war für mich, war diese Viererzeit, war auch eine tolle Zeit, weil anders wäre das vielleicht gar nicht so gekommen, wie es am Ende gekommen ist.
Das habt ihr auch relativ lange gemacht. Ich glaube, bis 2008 habt ihr ja zu viert gearbeitet, oder?
Ja.
Genau, und dann ab 2008 gab es dann das Traumduo Hürzeler zur dann quasi als Duo, richtig?
Ja. Anfang 2009 haben wir begonnen. Dann, ja gut, das sind jetzt auch mittlerweile mehr als 11 Jahre. Wir sind immer noch am selben Ort, wir sind immer noch da, wo wir immer waren, aber es hat natürlich dann einfach nochmal eine ganz andere, auf uns beide, würde ich mal sagen, maßgeschneiderte Richtung angenommen, die in der Vierergemeinschaft so erfolgreich das auch war und so, ja, ich denke auch in vielerlei Hinsicht auch befruchtend das Ganze war, hat es dann, als wir nur noch zu zweit waren, eben eine Fahrt aufgenommen, die wirklich, wirklich zu 100% auf uns beide zugeschnitten war.
Das heißt, der Grund, es dann zur Zeit zu machen, war einfach nochmal das mehr zu kanalisieren und nochmal mehr das herauszuarbeiten, was dann zu euch beiden auch gepasst hat oder besser passt.
Also, dass wir beide nicht weitergemacht hätten, das hätte ich mir aber gar nicht vorstellen, das wäre gar nicht gegangen. Das ist, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass wir beide an irgendeiner Stelle 2008 sagen, wir gehen getrennte Wege. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, das wäre nicht in Frage gekommen. dass es dann eben nicht mehr zu viert oder zu zweit ist, da gebe ich dir auf alle Fälle recht, es war so, dass wir natürlich dann die Gelegenheit genutzt haben. Jetzt waren wir nur noch zu zweit, konnten wir wirklich unseren ganz, ganz eigenen Weg gehen, der am Ende wirklich, und das ist, was ich vorher meinte, mit maßgeschneidert, wirklich auf, sage ich mal, unser beider Stärken und Schwächen zugeschnitten war.
Jetzt habt ihr, seid ihr 2008 dann final dann zu zweit gewesen und 2012 ist ja, wenn man so will, der Weltbestseller erschienen. Wie lange habt ihr denn an diesem Weltbestseller dann zusammengearbeitet? Wie viele Jahre habt ihr da rein investiert? Und wie war eigentlich so die Vorgehensweise? Wie habt ihr damit angefangen? Wie habt ihr das zusammengeführt? Ich meine, ich habe den hier, ich meine, allein das Durchlesen, das dauert ja Wochen. Das Schreiben muss ja Jahre gedauert haben. Otto, erzähl mal, wie seid ihr da vorgegangen?
Mal vorsichtig ausgedrückt, war ich sehr jung, als das Ganze begonnen hat. Und das ist mir im Grunde vor die Füße gefallen, dieses Buchprojekt, und ich habe das dann auch dankbar angenommen. Ich habe den Ball, der mir zugeworfen wurde, habe ich angenommen und habe dann einfach begonnen. Für mich war dieses Buch eher ein Prozess als ein Projekt. Das heißt, ich habe auch sehr viel die Delete-Taste gedrückt. Das wäre heute ganz anders. Heute stehe ich da viel fester, ich habe viel mehr Routine. Damals hatte ich das nicht. So hat das wirklich sehr, sehr lange gedauert, überhaupt mal Fahrt aufzunehmen, zu wissen, was man da will, in welche Richtung das gehen soll. Da war bestimmt schon mal ein Jahr vorbei, wenn ich es mal so sagen darf. Mhm. Und dann haben wir beide begonnen. Wir haben einfach, sage ich mal, zielgerichtet begonnen, dort einfach etwas Ungewöhnliches aufzumachen. Für mich war immer die Idee, weißt du, Parodontologie, gerade auch in der Zeit, hatte immer sowas nicht Ekliges, aber es blutet, es ist entzündet, es ist einfach nicht so schön anzusehen. Und die Idee war schon auch, ein Werk zu schaffen, das dem ganzen Fachbereich auch ein Stück weit was Schönes, was Ästhetisches, was in die Hand geht, was man sich gerne ansieht. Und das ist am Ende ist es auch geworden. Das ist etwas, was man gerne in die Hand nimmt. Und ich glaube, das ist vielleicht mit auch das, was es am Ende ausmacht, was eben den ganzen Fachbereich ein Stück weit was gegeben hatte, was er vorher nicht hatte. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich gut ausdrücke. Aber das hat sich dann in der Zeit auch immer mehr so rauskristallisiert, dass es eben auch was Schönes werden soll. Und die Zeit war lang, aber auch sehr kurvig, sehr umwegig. Das, was ich meine, ich denke, am Ende saß man da 8 Jahre dran. Ich glaube, das war's. 7, 8 Jahre.
Oh Mann.
Ja, aber das hat, ich muss sagen, der Marc hat das vorher formuliert. In der Zeit hat das nachts stattgefunden. Das hat am Wochenende stattgefunden und im Urlaub. Ja, so war das, weil tagsüber war gar keine Zeit für sowas. Tagsüber haben wir gearbeitet, von morgens bis abends. Und das ist eben, dadurch hat es sich einfach gezogen. Gell? Und ich bin jetzt auch nicht der Typ, der gerne aufhört, bevor es dann nicht auch so ist, wie man es sich vorstellt. Und dann dauert es einfach. Da macht man sich auch nicht Freunde, auch nicht beim Verlag große Freunde, wenn man die Termine immer verschiebt und nach hinten und nach hinten und nach hinten und nach hinten. Aber am Ende war es alles richtig. Man weiß ja gar nicht, was man da macht. Ich hatte vorher kein Buch geschrieben, der Marc auch nicht. Und man macht und tut und macht und tut. Man weiß ja nicht, ob ein Mensch das nachher jemals kaufen würde.
Ihr seid mit dieser Philosophie rangegangen, dass ihr sagt, okay, ihr wollt die Parodontologie ästhetischer machen. Wir wollen zeigen, dass es eine tolle Disziplin innerhalb der Zahnmedizin ist. Und wir sammeln jetzt mal Fälle, dokumentieren sie, bebildern die und beschreiben sie. War das der Start?
Nein, der Start war anders. Der Start war einfach, das Wissen, das wir haben, weiterzugeben. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist die Fachliteratur ist in dem Bereich, der dort abgebildet ist, nämlich die rekonstruktive Weichgewebschirurgie um Zähne und Implantate, war zu dem Zeitpunkt ganz schwach abgebildet. Vor allem in der Klinik ganz schwach abgebildet. Und das war die Idee, dort einfach einen Wissensfundus zu schaffen, von dem viele andere Kliniker am Ende profitieren. Und das hat auch funktioniert, denn es ist in der Zeit gekommen, wo das tatsächlich dringend erforderlich war. Das war vielleicht in der Zeit, als das Buch begonnen hat, noch gar nicht so dringlich. Aber dann, als es tatsächlich so weit war, dass das Buch erschienen ist, auch international erschienen ist, ist es wirklich genau in diese Zeit gestoßen. Das ist auch wichtig, dass ein Buch nicht nur gut ist, sondern dass auch zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Thema erscheint. Und das ist in dem Fall glücklicherweise auch der Fall gewesen.
Marc, Habt ihr euch das damals so aufgeteilt, dass du gesagt hast, ich mache das eine Kapitel und du, Otto, machst das andere Kapitel und jeder macht das, was er am besten kann? Oder wie lief das?
Wow, jetzt willst du aber Geheimnisse wissen. Ne? Ja, am Anfang hat man schon mal so angefangen, prinzipiell. Hat gesagt, du machst ein bisschen das, du machst das. Aber muss ehrlich sein, es hat schnell hat man gemerkt, dass wir natürlich sehr unterschiedliche Schreibstile hatten, unterschiedliche Gedanken, wie man was darstellt. Und da habe ich gemerkt, dass der Otto ist da weiter, wie ich will. Und er hat schon immer ein wahnsinns gegebenes Gefühl gehabt, was ankommt gut und was der Leser oder auch, wenn ich über unsere Darstellung nach außen überlege, da war immer Verlass auf den Otto. Er hat immer ein bisschen andere Ideen gehabt, die haben mich fasziniert. Das, was er gesagt hat, wo ich den Otto kennengelernt habe, da ist was Mystisches an. Otto, Mensch, Otto ist was Spezielles. Und das hat sich dann auch wieder spiegelt bei der Entwicklung oder bei der Arbeit am Buch. Am Anfang habe ich mitgemacht und dann hat er gesagt, nee, Otto, ich glaube, es ist besser, du mal. Ihm hat natürlich viel geholfen, keine Frage. Wir haben viel diskutiert und habe gesagt, das möchte ich haben, das möchte ich im Buch und so. Klar hat man über die Thematiken gesprochen, über die Kapitel und was ich auch für wichtig finde. Aber am Ende, sage ich ganz ehrlich und offen, war der Otto der Schreiber oder ist der Schreiber. Keine Frage. Das ist sein Ding, da ist er klar. Und das muss man immer so sehen, in einem Team gibt es Stärken. Der eine ist stärker in dem, der andere stärker in dem. Und Otto ist klar stärker in dem, das zu Blatt Papier zu bringen. Und der Otto hat da, wie man ja weiß heute, den Nerv exakt getroffen, würde ich sagen. Und mit dem Grund, ich meine, Otto, wie er sich vielleicht jetzt selber nicht ganz so dargestellt hat, aber Otto ist schon ein bisschen verrückter. Und das darf man ruhig sagen, das Buch ist von Otto komplett selber designt worden. Das wissen gar nicht so viele. Otto hat das Buch Schriften, weil ich kann mich noch erinnern, er kam zu mir und hat gesagt, du, wir müssen eine eigene Schrift entwickeln. Nur dann wird das Buch ein Erfolg, oder? Und da kam er mit einer verrückten Idee vom Einbinden, wie das Buch ausschauen muss. Ich habe erst einmal gedacht, Otto, du bist verrückt, aber Otto hat recht gehabt. Schaut nur an, was passiert ist. Und so haben wir viele, viele interessante Begegnungen immer mal diskutiert in das Buch und Diskussion gehabt, aber ich sagte zuerst, Otto, du spinnst. Aber Otto hat recht gehabt, muss ich immer wieder sagen. Und Otto hat in diesen Punkten, in vielen, vielen Punkten, und auch wie er das Buch dann designt hat, das muss man wirklich sagen, zusammen mit interessanten Menschen, die Otto auch kennt, muss ich auch sagen, da gibt's viele Geschichten zu diesem Buch, wie, warum dieser Bucheinband so gewählt wurde. Da gibt's viele tolle Geschichten, die dazu geführt haben, dass das Buch am Ende so ein seidenes Buch war und so weiter und pink und alles. Aber wenn du schaust, ist das Design am Ende von dem Verlag verschiedene andere Bücher komplett übernommen worden. Komplett. Und das heißt ja eigentlich schon sehr, sehr viel. Wenn ein Nobody im Design, was der Otto eigentlich ja ist, aber ein Nobody im Design selber ein Design entwickelt und nachher ein Buch kreiert, das so einen Erfolg hat, dass der Verlag nachher sagt, ich übernehme das Design, dann weißt du schon, wie speziell Otto ist. Dann hast du eigentlich die Antwort schon gekriegt von mir.
Ja, dann, also Otto, du bist ein Zahningenieur sozusagen. Du hältst das deutsche Zahningenieurswesen hoch.
Immerhin ist es noch ein Lehrbuch. Ich glaube, das ist das Entscheidende, das wirklich mit ganz, ganz viel Liebe zum Detail und Akribie und auch viel Willen, wirklich Wissen zu teilen, entstanden ist. Am Ende, klar, macht es auch Spaß, dann noch da rumzufallen, dort eine Schleife zu binden. Aber im Kern ist es doch entstanden, um Wissen weiterzugeben. Und das spürt man, denke ich, auch. Und ich glaube, deshalb ist es am Ende natürlich auch in vielen, vielen, an vielen Orten vorhanden. Ja.
Wisst ihr, in wie viele Sprachen das Buch übersetzt worden ist?
Ja, 18.
18. Und wisst ihr, wie oft das in der Welt verkauft worden ist?
Nein. Nein.
Aber was man weiß, ist, dass, glaube ich, kein Buch jemals in der Zahnmedizin mehr verkauft worden ist. Richtig? Also das ist zumindest das, was ich herausgefunden habe.
Das sagt der Verleger, dann wird es so sein.
Ja, sehr gut. Würdet ihr euch so etwas dann jemals wieder antun?
Erstmal finde ich, das Buch ist ein Aspekt, aber wir haben schon sehr viel mehr Dinge miteinander gemacht, die vielleicht jetzt in Wissenschaft und Lehre vielleicht auch wichtiger sind als das, was an diesem Buch entstanden ist. Aber das Buch war natürlich vom Energieaufwand, vom Zeitaufwand sehr, sehr hoch. Hättest du mich gefragt, 2012, die Antwort, ich mache sowas nie mehr. Wenn wir aber zurückschauen, das betrifft uns beide, dann hat dieses Buch schon auch ein Stück weit unser Berufsleben verändert, sogar ganz deutlich verändert. Das ist tatsächlich, da gibt es ein Vorher, Nachher und das treibt uns schon auch in der Richtung an, sowas nochmal zu machen, in einer ganz anderen Form, in einer ganz anderen Richtung, inhaltlich ganz anders, sage ich mal, aufgestellt, aber nicht desto trotz ist uns das sogar noch ein Anliegen. Irgendwann wird sowas noch kommen. Das ist fast eine Herzensangelegenheit.
Kann man denn überhaupt noch was Neues erzählen? Ist die Wissenschaft denn ausgereizt? Ist es nicht ausgereizt? Kann man nochmal irgendetwas so in der Art, so etwas Neues machen, wie ihr es damals gemacht habt?
Das Buch, so dick es aussieht, deckt da nur ein ganz, ganz kleines Feld ab. Innerhalb der Parodontal- und Implantatchirurgie. Das ist ein ganz, ganz enges, ganz kleines Feld. Darum kann man jederzeit sowas wieder machen. Okay. Und der Wissenszuwachs gerade in dem Feld ist ganz, ganz enorm. Aber das, was uns beide eigentlich bewegt in den letzten Jahren, ist eigentlich ganz was anderes. Ich möchte gar kein Buch mehr zu dem Thema machen. Das Thema, das wir uns aufgegriffen haben für die nächsten Jahre zu bearbeiten, ist ein ganz anderes Thema. Und ich denke, in unserem Beruf gibt es viele, viele Herausforderungen. Es gibt viele Hürden zu nehmen in den nächsten Jahren. Und ich denke auch, es ist Zeit, ein Stück weit die Augen zu öffnen, wo die Herausforderungen in dem Beruf in der Zukunft liegen. Und ich denke, da ist ganz, ganz viel zu schreiben. Da ist ganz, ganz viel zu vermitteln und ganz, ganz viel auch zu reizen und zu provozieren und auf die Weise die Dinge auch ganz gezielt in eine andere, etwas andere Richtung zu lenken.
An was denkst du da?
Ach, das gibt es ganz viele Dinge. Ich denke zuerst mal, wir alle sind groß geworden in einem Zeitalter, 80er Jahre, 90er Jahre, wo mehr und mehr wir gelernt haben, wie evidenzbasierte Medizin funktioniert und wie Patienten davon profitieren können, wenn Wissenschaftler systematisch Literatur für Praktiker zusammenfassen. Und das ist, denke ich, ein wichtiger Schritt gewesen. Der hat nicht nur die Medizin, sondern auch die Zahnmedizin weit, weit nach vorne gebracht. Nichtsdestotrotz, wenn man kritisch zurückblickt und vielleicht auch versucht, eine Standortbestimmung zu erheben, dann wären doch viele Dinge, ohne zu kritisieren, aber viele, sage ich mal, der Hoffnungen, der Versprechungen, die evidenzbasierte Medizin eigentlich aufrechterhalten hat, sind nicht erfüllt worden. Und das zu formulieren, ist ganz schwierig. Das, sagen wir, auf eine Bühne zu bringen, ist auch ganz schwierig, weil das eine ganze Industrie geworden ist. Das kann man nicht einfach stoppen. Du kannst nicht einfach eine evidenzbasierte Medizin stoppen. Das ist nicht möglich. Ja. Aber dennoch, glaube ich, wäre es wichtig, die Dinge in eine etwas andere Richtung zu lenken. Und ich kann das einfach nur so beschreiben. Wir reden immer, dass die letzten 100 Jahre waren wahrscheinlich das Jahrhundert der evidenzbasierten Medizin. Wir wünschen uns, dass das nächste Jahrhundert das Jahrhundert der Patienten wird. Klingt im ersten Moment vielleicht absurd, aber bei genauer Betrachtung absolut nachvollziehbar. Und Das bedeutet, dass wahrscheinlich evidenzbasierte Medizin in Zukunft anders interpretiert werden muss, anders zu den Patienten gebracht werden muss und wahrscheinlich auch am Patienten anders angewendet werden muss, dass am Ende wirklich der Patient profitiert. Und da ist es ganz, ganz vielschichtig. Wir können jetzt drüber über Implantate sprechen, das ist vielleicht das profanste Thema. Erhält man einen Zahn oder nimmt man den Zahn raus und setzt ein Implantat? Das ist vielleicht ein Thema, das vielleicht im Mittelpunkt steht. Aber da gibt es ganz viele andere Themen, wo Entscheidungen gefällt werden, nicht immer mit dem Patienten im Mittelpunkt. Es hat sich verselbstständigt. Und ich glaube, dass man dort durchaus, indem man dem Finger in die Wunde legt, zum Beispiel mit einem Buch, zum Beispiel mit einer Publikation, vielleicht im ersten Moment sich nicht Freunde macht, das ist auch klar, aber dass man am Ende der Tage vielleicht die Dinge ein Stück weit in eine andere Richtung lenken kann. Und ich denke, das ist das, was wir uns eigentlich noch wünschen würden, auch mit einem Buch in Zukunft hier nochmal einen Beitrag zu leisten.
Oh Otto, das klingt spannend. Das klingt spannend. Das klingt so, als wenn ihr euch da schon sehr viele Gedanken drüber gemacht habt. Uiuiuiui. Aber kommen wir mal zurück in die Jahre 2012 und folgende. Nachdem das Buch erschienen ist, ich erinnere mich noch an der ersten EDS, wo das da vom Quintessenz-Stand weggegriffen worden ist. Danach seid ihr in die Welt gekommen, aber nicht mehr als diejenigen, die etwas lernen wollten, sondern als diejenigen, die gerufen worden seid, um anderen etwas beizubringen. So habe ich ja, ich erinnere mich noch an ein Telefonat mit dir vor ein paar Jahren, Otto, da warst du, glaube ich, entweder in Brasilien oder in Hongkong und Marc war ebenso, wenn ich ihn irgendwo mal angerufen habe, war immer irgendwo unterwegs. Wie viele Tage seid ihr denn in diesen Jahren danach, so 14, 15, 16, 17, habt ihr das mal so aufgenommen, wie viele Tage ihr überhaupt pro Jahr dann unterwegs seid und euer Wissen dann in den verschiedenen Ländern anderen Leuten beizubringen?
Also wir haben das einmal, weiß ich es, zu einer Weihnachtsfeier bei uns in der Praxis, haben wir es gezählt. Mhm. Marc, ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war. War es 2018 vielleicht? Das waren für uns beide ganz sicher waren es 120 Tage, die wir in irgendeiner Form in der Lehre befasst waren in dem Jahr. Das ist nicht alles um Gottes Willen. Wir machen viel zu Hause zum Glück, in unseren Kursräumen. Das ist auch das, was wir beide am allerliebsten machen. Das ist ein Heimspiel für uns. Da ist unsere Umgebung. Wir können zu Hause schlafen. Wir sind bei unseren Familien. Das ist das, was wir am allerliebsten machen. Das mit dem Reisen ist schön, gell? Und ich bin da unheimlich dankbar dafür, denn ich habe dadurch genauso wie der Marc wahrscheinlich unheimlich viele schöne Dinge erlebt, fantastische Menschen kennengelernt. Man hat einen Zugang in ein Land, den man so vielleicht auf die Schnelle gar nicht bekommt. Und am Ende sind wir doch fast in jeden letzten Winkel der Erde gekommen. Auf Dauer ist das zwar schön, gell? Aber auf Dauer ist es dann doch mit den Jahren wahnsinnig anstrengend. Man glaubt immer, das wird einfacher, gerade auf die Zeitumstellung. Das ist für mich persönlich jetzt zum Beispiel ein Riesenproblem. Jetlag, nicht mehr schlafen zu können, das ist natürlich dann auch schon ziemlich anstrengend und man würde meinen, man gewöhnt sich dran. Aber für uns beide ist das Gegenteil der Fall. Das wird mit den Jahren eigentlich eher schlechter. Man gewöhnt sich weniger dran. Das bedeutet für uns, wir reisen bestimmt noch, auch in Zukunft noch, aber nicht mehr so viel, wie das in den letzten Jahren der Fall war. Aber ich meine, es war toll, wirklich. Ich glaube, wir haben wirklich bis zum letzten Zipfel der Erde alles abgereist, gell? Und überall kommen Leute und überall sind Leute nett zu dir, überall interessieren sich Leute für dich, egal wo es ist. Und das ist schon auch was unheimlich Schönes, für das ich dankbar bin. Rückblickend, also so komisch das bei mir gestartet hat, in die Zahnheilkunde zu kommen, so schön ist es eigentlich rückblickend, die Zahnheilkunde war eigentlich immer unheimlich gut zu mir.
Kommen denn zu euch auch, Marc, viele Leute aus anderen Ländern in die Kursräume in München oder ist das dann eher eine Veranstaltung für die deutschen Zahnärzte?
Wo wir uns getrennt haben, haben wir so eine neue Academy hier dazu, zuerst einmal drei Jahre mal, glaube ich, stillgelegt und haben uns mehr dem Kurs, unserem Buch gewidmet und haben komplett neue Kurse aufgebaut und haben damals eigentlich uns gesagt, lass uns international uns aufstellen. Ja, am Anfang waren wir sicherlich Deutschland, Schweiz, Österreich orientiert, wo wir gemeinsam Lehre betrieben haben. Damals hieß das, wie hieß es, Otto?
Institut für Parodontologie und Implantologie.
Ja, genau, Institut für Parodontologie und Implantologie. Da war mehr deutsch orientiert und wir sind dann eigentlich ganz klar mit der Stoßrichtung international aufgetreten oder angegangen und haben dann versucht, den internationalen Markt nach Deutschland zu uns zu bringen, in unsere Academy. Und es war eigentlich von Anfang an so. Und am Anfang hatten wir nur internationales Publikum. Also die kommen tatsächlich, wo wir überall waren, kommen die Leute auch. Also die kommen von Down Under, von Südamerika, von Amerika. You name it. China, überall sind die Leute dann auch gekommen.
Also die kommen dann her nach München, um eure Curriculas oder eure Kurse zu besuchen?
Ganz klar, ganz klar. Wir hatten angefangen mit 18 Leuten pro Kurs und heute sind wir so bei 24. Das ist das, was wir hatten. Natürlich, jetzt muss man die Pandemie, es ist natürlich einiges, oder nicht nur einiges, sondern letztes Jahr natürlich einiges eingebrochen, oder dieses Jahr. Aber prinzipiell vor der Zeit hatten wir praktisch eben so 24 Leuten pro Kurs. Und das ist zwischen 20 und 24 und das ist international, Englisch natürlich, haben wir diese Angebote und das waren Leute von der ganzen Welt. Und in den letzten ein, zwei Jahren haben wir mit Stolz eigentlich festgestellt, dass auch langsam wieder deutschsprachige, jüngere Zahnärzte zu uns kamen. Das ist aber erst seit ein, zwei Jahren passiert. Vorher waren es nur international. Da kamen gar keine deutschsprachigen Teilnehmer. Und seit ein, zwei Jahren ist es wieder ein bisschen eine Tendenz da, dass wir pro Kurs dann schon mal 5, 6 deutschsprachige Teilnehmer hatten. Hat uns auch ein bisschen stolz gemacht, dass man kennt ja das Sprichwort, der Prophet zählt nicht im eigenen Lande, dass trotzdem wieder Leute kamen, auch aus dem deutschsprachigen Raum. Aber prinzipiell war das ganz klar die Stoßrichtung international.
Ja. Mensch, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ihr habt da richtig die Zahnmedizin erst aus Amerika geholt, dann verfeinert, verbessert und dann irgendwann habt ihr die dann wieder ausgebildet und das in die Welt getragen. Das kann man ja wirklich schon so feststellen. Finde ich sehr, sehr beeindruckend und das sind halt schon auch sehr, sehr große Fußstapfen, die, wenn man das jetzt mal rekapituliert, mit sehr, sehr viel Fleiß auch einherging. Das sind die Nachtschichten, wo ihr die Bücher geschrieben habt, wo die Habil geschrieben wurde. Das sind die Wochenenden oder die Urlaube, wo man an den Dingen gearbeitet hat, die einen zu diesem Punkt gebracht haben, an denen ihr jetzt steht. Da könnt ihr, glaube ich, sehr, sehr stolz drauf sein. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, mit euch nochmal durch 10 Schnellfragen zu gehen und dann zur Schlussformel, dann noch vielleicht einen kleinen Ausblick. Und ja, wir machen das vielleicht am besten so. Ich sage euch ein Stichwort. Ihr entscheidet euch für ein Wort und je Frage wechseln wir uns dann ab. Also zum Beispiel, wenn ich sage Recherche, Bibliothek oder Internet, Marc, kannst du dich für eines entscheiden?
Ja, Internet.
Otto, Sparbuch oder Aktie?
Sparbuch.
Marc, Fortbewegung fern, Zug oder Flieger?
Flieger.
Otto, Fortbewegung nah, Fahrrad oder E-Roller?
Fahrrad.
Marc, Wohnen, Stadt oder Land?
Stadt.
Otto, Urlaub, Küste oder Berge?
Küste.
Küste, tatsächlich. Hm. Auch in Deutschland oder eher im Ausland?
Ich wohne in den Bergen. Das ist relativ einfach. Ich lebe in den Bergen. Also wenn ich Urlaub mache, dann liegt es auf der Hand, an die Küste zu gehen.
Warst du auch schon mal an der schönen Ostsee, hier im Norden?
Selbstverständlich.
Sehr gut.
Ja.
Marc, Samstagabend Netflix oder ARD und ZDF?
Netflix.
Otto, worauf freust du dich in den nächsten 12 Monaten am meisten?
Ich freue mich am meisten auf die Dinge, auf die wir jetzt in dem Jahr so sehr verzichten mussten. Das heißt, die Menschen, die uns wichtig sind, die Menschen, die wir lieben, unvorbehaltslos zu sehen, zu treffen, in Restaurants zu gehen, in Bars zu gehen, zu sprechen und einfach all die Dinge nachzuholen, die wir in dem letzten Jahr einfach nicht machen konnten.
Ja, ich glaube, da freuen wir uns alle sehr drauf und ich hoffe sehr, 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 dass wir schnell zu einer Normalität zurückkommen. Mhm. Die letzte Frage geht an Marc. Marc, wenn du deinem früheren Ich über den Weg laufen würdest, das heißt in Zürich vielleicht, du warst 28, was würdest du dir selber für einen Tipp geben?
Wenn du erfolgreich sein wirst, dann gibt es nur eines, nämlich Leidenschaft, Leidenschaft, Leidenschaft.
Ja. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort und unterstreicht auch das, was euch, glaube ich, am meisten geprägt hat. Ich freue mich sehr auf die Andeutung von euch beiden, dass ihr noch sehr viele Sachen seht, die man in Zukunft machen kann. Ihr seid noch voller Leidenschaft, ihr seid noch voller Lust und Mut und ich freue mich sehr, von euch in Zukunft zu hören und danke euch für das heutige Interview. Macht's gut, bleibt gesund und bis demnächst.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Publisher dieses Podcasts ist die Opti Health Consulting GmbH, deren Geschäftsführer ich bin. Opti berät Zahnarztpraxen in den Bereichen Praxisgründung, Praxisabgabe, Prozessoptimierung, Organisationsentwicklung, Personal, Marketing, betriebswirtschaftlichen Dingen und Co. Wenn Sie Interesse an uns haben, schauen Sie auf unserer Website www.opti-hc.de oder schreiben Sie mir eine Mail henrizi@opti-ac.de.